Sonnencreme soll uns vor Hautkrebs schützen. Gleichzeitig liest man im Internet immer häufiger, in Sonnencreme steckt jede Menge Chemie. Die Inhaltsstoffe gelangen in den Körper oder sogar, seit es Sonnencreme gibt, gibt es mehr Hautkrebs. Aber was stimmt davon tatsächlich? Sind mineralische Sonnencremes mit Zinkoxid tatsächlich auch die bessere Wahl? Und worauf sollten wir generell beim Kauf achten? Alex, die heißen Tage haben wir zum Teil hinter uns. Die nächsten heißen Tage stehen an. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für den Moment.
Thorsten, der Sommer steht in den Startlöchern. Klar, da müssen wir unbedingt mal drüber reden. Und ich habe eine ganz spannende Statistik, nämlich direkt zu Beginn. Weil wenn man sich nicht mal überlegt, dass 40% aller Deutschen letztes Jahr mehr als einmal einen Sonnenbrand hatten und weitere 40% mindestens einen Sonnenbrand hatten. Und man sich dann überlegt, dass aber 80% der Deutschen sagen, sie benutzen regelmäßig Sonnencreme, dann kann ja irgendwas nicht funktionieren bei uns. Und deshalb glaube ich, es ist ein super spannendes Thema, sich das mal jetzt ganz genau anzuschauen.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einem wirklich super spannenden Thema, wo sich wirklich die Geister scheiden. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen dazu, bis hin zu Verschwörungstheorien rund um Sonnencreme, Sonnenbrand, Hautkrebs, Statistiken etc. Grundsätzlich heißt es immer, es steckt zu viel Chemie drin. Das ist, glaube ich, so die größte Kritik und Besorgnis. In den sozialen Medien kommt vor allen Dingen immer wieder auf, dass Sonnencreme als Krebs erregend gilt. Wir werden darauf noch ganz konkret eingehen, Alex, aber erstmal so grundsätzlich, von welcher Chemie oder von welchen Inhaltsstoffen sprechen wir ganz konkret, die für so viel Diskussion sorgen?
Der Begriff Chemie ist eigentlich erstmal irreführend, denn wie hat mein Prof in der Lebensmittelchemie gesagt, alles ist Chemie, auch Wasser ist Chemie. Also blöder Spruch, aber am Ende des Tages ist ja eigentlich eher die Frage, welche Stoffe sind enthalten, in welcher Konzentration und sind diese sicher? Und um sich mal vorzustellen, was ist überhaupt in so einer Sonnencreme drin? Ich glaube erstmal, das Wichtigste ist logischerweise der UV-Filter, also der eigentliche Sonnenschutz. Bedeutet, hast du einen organischen oder einen mineralischen Filter, kommen wir ja später nochmal zu. Die sind dafür da, die UV-Strahlung zu absorbieren oder dementsprechend sie zu reflektieren, die UV-Strahlung zu streuen. Also die haben einfach erstmal diesen klassischen UV-Schutz. Dann hast du noch eine Grundlage von der Creme, also eine Form von Emulsion aus Wasser und Öl. Ob es nun Wasser ist mit pflanzlichen, synthetischen Ölen, ein bisschen Glycerin als Feuchtigkeit, das ist quasi erstmal die klassische Basis. Und dann kommen noch so ein paar Zusatzstoffe dazu, also Konservierungsstoffe oft. Die sind aber gar nicht erstmal schlecht, weil die Sonnencremes haben natürlich einen hohen Wasseranteil. Das heißt, die müssen vor Bakterien, Hefen und Schimmel und Co. geschützt werden. Dafür braucht man schon so ein paar Konservierungsstoffe. Heißt nicht immer, dass die alle gut sind, aber ein paar davon brauchen wir. Ein paar Stabilisatoren, weil sonst zerfällt dieser UV-Schutz, der in der Creme enthalten ist. Oft noch so ein paar schöne Antioxidantien wie Vitamin E, das ist ja auch wirklich ganz gut. Und dann in Anführungsstrichen unnötig Duftstoffe. Also es ist einfach schön, damit es ganz nett riecht, aber aus gesundheitlicher Sicht sind die natürlich komplett unwichtig. Aber das ist eigentlich erstmal das, woraus die klassische, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Chemie einer Sonnencreme besteht.
Jetzt haben wir die mal so ein bisschen auseinandergebaut, sprichwörtlich. Jetzt werden ja viele Studien gemacht und generell alles, was man sich so auf die Haut schmiert, da geht man ja als Verbraucher erstmal davon aus, dass das auch gut untersucht ist. Wenn man sich aber jetzt auch mal so diverse Studien anguckt oder jetzt, um nochmal beim Thema Social Media zu bleiben, sich da mal so ein paar Reels oder Posts so anschaut, dann sieht und hört man ja auch immer wieder, dass bei Studien auch UV-Filter im Blut nachgewiesen worden sind durch Sonnencremes. Da ist dann die Rede von Oxybenzon, von Octinoxat. Also bedeutet das denn automatisch auch ein Gesundheitsrisiko?
Das ist eine sehr wichtige Frage, weil genau in dieser Diskussion ist häufig ein wissenschaftlicher Fehler. Denn der Nachweis eines Stoffes im Blut bedeutet ja nicht automatisch, dass dieser Stoff auch immer gesundheitsschädlich sein muss. Also einfachstes Beispiel, wenn du irgendwie eine Tasse Kaffee trinkst und du hast Koffein in deinem Körper zugeführt, kannst du das auch im Blut nachweisen. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Kaffee da in dieser Menge super schädlich war. Und das, was glaube ich erstmal ganz wichtig ist, zu verstehen, wie kam es überhaupt zu so einer Diskussion? Es gibt so eine amerikanische Arzneimittelbehörde, die hat eine Studie gemacht, hat man ganz billig gemacht, einfach gesunde, erwachsene Menschen genommen und die haben über eine knappe Woche hinweg jeden Tag Sonnencreme auf den ganzen Körper geschmiert. Also eine Menge, die hast du eigentlich wirklich nur in so einer klassischen Urlaubssituation. Also der ganze Körper wurde damit zugeklatscht. Und hat man geschaut, was passiert. Und dabei hat man halt wirklich gesehen, dass mehrere von diesen UV-Filtern, du hast gerade schon so ein paar kryptische Namen gesagt, wie so ein Oxybenzon, Octinoxat und Co., nachgewiesen wurden. Das heißt aber erstmal nicht, dass automatisch eine Schädigung entsteht. Aber Thorsten, wie machst du denn das? Hast du mal so eine Sonnencreme schon mal umgedreht nach Wirkstoff oder hast du bisher einfach immer ins Regal gegriffen? Sei mal ehrlich, was hast du so getan?
Ich habe tatsächlich ins Regal gegriffen, mehr oder weniger auf Produkte zurückgegriffen, die ich auch schon so immer kenne. Ja, also ich habe da auch so eine Hausmarke im Drogeriemarkt, die ich ganz gut vertrage auch. Da muss man ja auch immer drauf gucken. Die riecht auch gut. Das Einzige, ehrlich gesagt, wo ich immer drauf achte, ist der Lichtschutzfaktor und den habe ich immer recht hoch gewählt.
Das ist schon mal sehr gut. Aber das ist nämlich genau der Punkt. Man kann sich nämlich jetzt halt überlegen, dass es viele unterschiedliche Varianten gibt, wie eine Form von UV-Filter wirkt. Und da gibt es halt viele unterschiedliche Ausgangssubstanzen. Und das, was ich probiere zumindest zu vermeiden, und deshalb könnt ihr euch das gerne notieren, oder sonst schreibt ihr uns gerne nochmal bei Instagram, ich würde zwei Inhaltsstoffe meiden. Und das ist dieses Oxybenzon, das ist Punkt Nummer 1, und dieses Octinoxat. Weil das sind so zwei der am meisten diskutierten UV-Filter. Und es gibt schon mehrere Tierstudien dazu, Laborstudien, die nachgewiesen haben, dass die einen hormonähnlichen Effekt haben sollen. Das ist jetzt nicht eindeutig nachgewiesen, was das für einen Effekt beim Menschen wirklich hat, aber wer vorsichtig sein möchte, sollte einfach auf diese Produkte verzichten. Und das Schöne ist auch daran, Thorsten, das geht total einfach. Weil erstmal wird das zum Glück nicht mehr so viel verwendet, also nur noch so bei 10-15% der Produkte ist das enthalten. Deshalb da die Produkte einfach mal umdrehen. Es gibt mittlerweile genügend UV-Filter, die das in Sonnencremes wirklich perfekt liefert, dieselbe Wirkung. Und deshalb kann man auf diese beiden Stoffe ganz entspannt verzichten.
Das Problem ist immer, dass diese Inhaltsstoffe ja inzwischen so verdammt klein gedruckt sind auf den Flaschen und Tuben, dass man im Laden ja fast kaum die Chance hat, das zu sehen. Also ich muss dann immer abfotografieren mit dem Handy, ziehe mir das dann auf dem Display groß, wenn ich mal was nachgucken muss. Aber die Mühe macht sich halt auch nicht jeder. So, jetzt müssen wir mal über die mineralischen Zusatzstoffe reden, denn tatsächlich gehen immer mehr Menschen auf Sonnencremes mit mineralischem Zinkoxid, weil sie den Sonnenschutz als natürlicher empfinden und die Creme überwiegend auf der Hautoberfläche wirken soll und angeblich ja nicht so tief einzieht wie die klassische Sonnencreme. Aber ich frage mich da, Alex, bietet denn diese Variante den gleichen guten Schutz?
Das Schöne ist mittlerweile ja. Denn früher hat man einfach nur gedacht, ja, wenn ich jetzt so eine mineralische Geschichte da drauf klatsche, wie so ein Zinkoxid, würden einfach nur die UV-Strahlen wie so eine Art Spiegel abprallen, so nach dem Motto. Aber das stimmt nur noch teilweise. Denn neue Untersuchungen haben wirklich gezeigt, dass Zinkoxid den größten Teil der UV-Strahlung absorbiert und halt auch noch zusätzlich streut. Also das Schutzprinzip unterscheidet sich eigentlich kaum von diesen klassischen organischen UV-Filtern, wie wir sie vorher besprochen haben. Und dieser breite UVA- und UVB-Schutz, den wir mittlerweile haben, ist wirklich extrem gut. Und natürlich, klar, ist das super gut verträglich. Also auch, ob es nun um Babys geht, um Kleinkinder, Menschen mit sehr empfindlicher Haut oder bestimmte Hauterkrankungen. Das heißt, diese allergischen Reaktionen, gerade bei Zinkoxid, sind ausgesprochen selten. Jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, Thorsten, was könnte der Nachteil sein von so einer weißen Zinkpaste?
Ja, sie zieht halt nicht ein, ne? Ja. Also sie bleibt so ein bisschen an der Oberfläche und man sieht wahrscheinlich so aus wie Huibuter Schlossgespenst.
Ja, und das ist wirklich der klassische Nachteil, dass du wie so eine Art weißen Film auf der Haut hast. Moderne Hersteller gehen jetzt auch schon mittlerweile dazu über, so eine Art Nano-Zinkoxid zu verwenden. Klingt jetzt ganz basic. Das heißt, die Partikel sind deutlich kleiner und lassen sich auch kosmetisch einfach so ein bisschen besser verteilen. Aber jetzt keine Angst, ne? Es gibt noch keine wissenschaftlichen Nachweise, dass da irgendwie die Nanopartikel jetzt schlecht werden wie bei anderen Sachen, wie bei irgendwelchen Nano-Reinigungsmitteln, die in die Haut übergehen. Also da ist wirklich keine großartige Angst jetzt angebracht in dem Moment. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist besser? Mineralischer Sonnenschutz, ist das besser als dieser organische, den wir vorher besprochen haben? Man kann wissenschaftlich wirklich sagen, es gibt eigentlich keinen großartigen Unterschied. Wenn beide einen ausreichenden Lichtschutzfaktor haben, die bieten auch meistens einen guten UVA-Schutz, bitte darauf achten, da gibt es so ein kleines UVA-Siegel. Darauf sollte man immer achten, dass man nicht nur UVB-Schutz hat, sondern auch UVA-Schutz. Und wenn man das gut und regelmäßig korrekt aufträgt, dann ist eigentlich wirklich nur der einzige Nachteil, dass man vielleicht so einen weißen Film hat. Aber wer ansonsten sagt, nee, ich will da komplett auf sowas Mineralisches zurückgreifen, gibt's das mittlerweile auch mit einem guten, hohen Lichtschutzfaktor. Also man muss nicht mehr sagen, ich muss auf die klassische organische Variante zurückgreifen.
Ich habe die Woche in einer Apothekenzeitschrift gestöbert und lustigerweise ging es da auch um das Thema Sonnenschutz und die große Skepsis. Das war jetzt purer Zufall. Musste gestern schmunzeln, als ich in der Apotheke war und die Zeitung genommen, wo ich wusste, aha, da haben wir ja unsere Folge zu gemacht. Man hört ja ganz oft die Behauptung, und das war da auch kurz angerissen, dass seit den 60er und 70er Jahren, wo die Sonnencremes ja so zum Massenprodukt geworden sind, weil plötzlich alle in den Urlaub in den Süden geflogen sind, auch die Hautkrebszahlen gestiegen seien. Siehst du da auch einen Zusammenhang oder gibt es dafür vielleicht eine ganz andere Erklärung? Weil wenn man mal so durch diverse Posts bei Instagram, bitte mit Vorsicht genießen, kann ich nur sagen, scrollt, da siehst du ja auch so Statistiken, wo es angeblich belegt sein soll.
Ja, das ist ungefähr so wie bei uns in Hannover. Da habe ich nämlich neulich einen interessanten Artikel gelesen in unserer Zeitung, dass nämlich die Storchpopulation hochgegangen ist und zufälligerweise auch die Geburtenrate. Und deshalb man natürlich einen Zusammenhang herstellen kann, der aber vielleicht ein bisschen aus der Luft gegriffen ist. Und so ähnlich ist es auch wirklich dabei. Nein, Spaß beiseite. Aber Thorsten, kannst du dir vorstellen, jetzt unabhängig von der Sonnencreme, erstmal per se, warum könnten die Hautkrebszahlen nach oben gegangen sein?
Also ich glaube, erstmal sind die Menschen viel mehr verreist. Also 60er, 70er Jahre, da war ja wirklich auch der große Ansturm in den Süden. Ob es nun die Flüge nach Mallorca waren, der Italienurlaub, das Camping. Grundsätzlich werden die Menschen ja auch immer älter, leben länger. Und ich glaube einfach, dass auch das einfach mit reinspielt in die ganze Geschichte, dass das so eine Statistik natürlich entsprechend nach oben korrigiert.
Definitiv, weil das ist erstmal der ganz entscheidende Punkt, die Zeit. Denn erstmal weiß man, dass Hautkrebs logischerweise eine Folge ist von vielen kleinen Sonnenbränden in Anführungsstrichen oder vielen kleinen Zellschäden, um es ein bisschen wissenschaftlich auszudrücken, die sich im Laufe des Lebens summieren. Und wenn wir uns jetzt mal zurück erinnern an die Zeit der Babyboomer, also Nachkriegsgeneration, die irgendwo in 50er, 60er, 70er Jahren, wie auch immer, in den Freizeitkonsum reingestartet sind. Das heißt, die Leute wollten los, die Flugreisen wurden günstiger. Es gab die klassische Fahrt mit dem Käfer, ne, über den Brenner ab ans Mittelmeer. Also wir wollen jetzt nicht zu nostalgisch werden. Aber es gab einfach viel mehr klassische Urlaubssituationen als in der Zeit davor. Und damals galt ja auch, ich weiß nicht, Thorsten, wie du das so mitbekommen hast, aber ich habe extra nochmal recherchiert, 80er, 90er Jahre war auch die typische Zeit von, die Solarien haben geboomt. Bräune war ein klassisches Zeichen von, ja, ich sag mal, Wohlstand oder auch von Lifestyle. Das heißt, dadurch kam super viel schon zustande. Dann ist der zweite Punkt, wenn wir es schon schaffen, uns über die Zeit viel mehr Sonnenexposition auszusetzen, wir werden halt auch viel älter. Genau das, was du gerade eben gesagt hast. Und das Risiko steigt natürlich mit zunehmendem Alter automatisch. Wenn früher die Lebenserwartung bei 60, 70 Jahren war, ja, jetzt sind wir bei 80, 90 Jahren. Das heißt, allein dadurch haben schon mehr Leute Hautkrebs. Dann kommt natürlich noch das Screening dazu, also die Diagnostik ist viel besser als vor 40, 50 Jahren, was man früher gar nicht erkannt hat, weiß man mittlerweile. Und dann kommt noch ein extra Aspekt und das ist diese klassische Risikokompensation. Das klingt jetzt erstmal total freaky, das heißt aber, dass Menschen die Idee haben, jetzt wo ich ja Sonnencreme auftrage, kann ich ja viel länger draußen bleiben in der Sonne. Das Problem ist aber nicht die Sonnencreme, sondern eigentlich nur die falsche Anwendung. Und deshalb ist die Sonnencreme nicht automatisch die Eintrittskarte für super lange draußen rumliegen und komplett in der Mittagssonne zu brutzeln, sondern es ist eigentlich wirklich genau die Summe von all diesen Geschichten. Wir werden älter, die Diagnostik ist besser, das Freizeitverhalten hat sich geändert, hat immer mehr zugenommen. Das heißt, die Sonnencremes können da überhaupt nichts dafür, sondern es ist einfach nur unser Verhalten in den letzten 50, 60, 70, 80 Jahren.
Ja, umso wichtiger ist eben auch, dass man regelmäßig diese Screenings macht, ne? Denn ich bin als Kind auch viel in der Sonne gewesen. Ich habe per se viele Muttermale. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich gehe einmal im Jahr immer zu meinem Hautarzt und lasse mich einmal von oben bis unten durchchecken. Ich war vor anderthalb Wochen noch da und tatsächlich im Gesicht waren es insgesamt 5 Stellen, die er behandelt hat. Das heißt, da wird dann oberflächlich so ein bisschen an der obersten Hautschicht ein bisschen was abgeschabt. Mit einer kleinen Betäubung natürlich, weil das eben auch Stellen sind, die grundsätzlich die Vorstufe eines weißen Hautkrebses sein könnten. Ja, also da muss man natürlich auch vorsichtig sein, das heilt relativ schnell wieder ab. Also mein Sohn hat schon gesagt, du siehst aus wie das Sams mit den Wunschpunkten, weil da die ganzen Krusten im Gesicht waren. Aber ich sag mal, nach einer Woche ist alles wieder weg und dann bin ich jetzt doch froh, dass ich das gemacht habe, denn ja, jeder Sonnenbrand rächt sich.
Ja.
Ein Thema, Alex, ich finde das hochspannend, das ist das Thema UV-Filter, denn du hast mir mal erzählt, dass es viel, viel wichtiger ist, auf den UV-Index zu achten, also beispielsweise in der Wetter-App, als darauf, wie lang die Sonne scheint oder wie heiß es eigentlich wird. Also das musst du uns jetzt nochmal erklären.
Viele Menschen können Sonnengefahr nicht wirklich gut einschätzen. Denn bei vielen ist es so, ach, wenn es heute nicht heiß ist, dann kann es ja auch nicht so schlimm sein. Heute sind nur ein paar Wolken da draußen, da brauche ich, glaube ich, gar keinen Sonnenschutz. Also ich glaube, viele Leute gucken einfach nur aus dem Fenster. Und ich glaube, Thorsten, früher hast du es ja auch so gemacht, oder?
Ja, aus dem Fenster geguckt schon, natürlich. Natürlich den Temperaturcheck hat man immer mal gemacht. Aber tatsächlich, ich habe dann gedacht, Mensch, heute wären es 28, 30 Grad. Oh, ja, da cremst du dich mal ein. Und an Tagen, wo es vielleicht nicht so warm war, weniger eingecremt. Was mich dann aber letztendlich quasi so ein bisschen wachgerüttelt hat, war eine Beobachtung vor 2 Jahren im Sommer, wo ich gesehen habe, dass auf wirklich kleinstem regionalen Raum auf den griechischen Inseln komplett unterschiedliche UV-Index-Gegebenheiten waren.
Ja, super wichtiger Punkt. Genau das ist nämlich schon allein der Faktor, dass selbst innerhalb eines Landes, ich habe es extra nochmal recherchiert, gerade das Thema Griechenland, lustig, dass du es ansprichst, da hast du einen UV-Index, der schwankt zwischen 3 und 10. Und das in einem einzigen Land, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Und natürlich auch ein bisschen von der Uhrzeit abhängig. Aber ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Was ist überhaupt der UV-Index? Das ist einfach nur eine international standardisierte Skala, die angibt, wie stark die sonnenbrandwirksame UV-Strahlung an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Heißt, so 0 bis 2 ist eine sehr geringe UV-Belastung. 3 bis 5 ist eher so mittel. Da sollte man sagen, okay, da wäre ein Lichtschutzfaktor schon mal angebracht. 6, 7, dann wird es schon langsam hoch, also da würde ich nicht mehr ohne Sonnenschutz rausgehen. Und alles ab 8 ist schon extrem hoch, da würde ich auf intensive Schutzmaßnahmen nicht verzichten wollen. Also unabhängig von der Sonnencreme, auch den Schatten, genügend Kleidung zu tragen und Co. ist da wirklich ganz wichtig. Warum wird das oft unterschätzt? Es hängt nämlich von ganz vielen Faktoren ab, die man vielleicht gar nicht so im Kopf hat. Allein erstmal der einfachste Punkt, geografische Lage. Ich glaube, viele Sachen sind erstmal relativ logisch. Umso näher ich am Äquator bin, umso mehr knallt da die Sonne. Das heißt, der UV-Index ist wahrscheinlich höher als in unserem Breitengrad. Ich glaube, das ist klar. Aber zum Beispiel sowas wie Höhe ist ein ganz entscheidender Faktor. Pro 1000 Höhenmeter hast du so 10-15% mehr UV-Strahlung. Heißt, bist du auf 2000 Meter Höhe, hast du 25% automatisch mehr. Und Thorsten, du kennst ja bestimmt auch das Phänomen, wenn du im Skiurlaub bist und die Sonne knallt, oder?
Da kannst du zugucken, wie ich rot werde. Ja, ja, gerade wenn man so geschwitzt ist vom Skifahren, man sitzt auf der Hütte, zieht den Helm ab oder die Mütze und dann knallt die Sonne und ruckizucki ist man richtig schön rot im Gesicht, wenn man nicht aufpasst.
Ja, ganz spannender Aspekt, weil Reflexion durch die Umgebung, Schnee reflektiert nämlich bis zu 80% der UV-Strahlung. Und das ist zum Beispiel auch derselbe Punkt, den du auch im Sand hast. Also deshalb gibt es ganz viele Einflussfaktoren, die das ganz stark beeinflussen können. Deshalb würde ich immer darauf achten. Also Thorsten, ne, wir beide sind ja iPhone-Jünger. Wenn man da in die Wetter-App reingeht, sieht man automatisch den UV-Index. Da kann man unten scrollen. Orientiert euch bitte unbedingt nur noch an diesem UV-Index und achtet nicht mehr auf die Wettervorhersage in der Tagesschau oder ähnliches. Das ist kein wichtiger Indikator. Gerade wenn es um Urlaub geht, bevor ihr losfahrt, schaut euch an, was ist dort vor Ort ungefähr der UV-Index, wenn ihr diese Karte euch mal dementsprechend angeschaut habt und dann danach wirklich entscheiden, was ich kaufe und nicht mehr gucken, oh, ist heute warm oder scheint da draußen die Sonne heute mehr oder weniger.
Jetzt gibt es natürlich den riesengroßen Mythos rund um den Lichtschutzfaktor und es gibt auch immer die Tabellen oder ja Übersichten zum Typ Haut, ob man nur hellhäutig ist, mittel oder schon vorgebräunt. Auch das ist ja sowas, dass viele Menschen sagen, boah, ich habe schon viel Sonne abbekommen, ich habe schon so eine Grundbräune, mir passiert ja eh nichts mehr. Also wie passt man denn den Lichtschutzfaktor am besten an? Also gibt es da sowas wie eine Faustregel, an die man sich halten kann? Denn bald starten ja auch wieder ganz, ganz viele Menschen in den Urlaub und gerade ja auch in den Süden. Also wie bin ich da am besten gerüstet?
Die wichtigste Info, die man dafür erstmal braucht, ist zu verstehen, was ist überhaupt der Lichtschutzfaktor? Es heißt ja nicht umsonst, es ist ein Faktor. Das heißt, er beschreibt ja vor allen Dingen den Schutz vor UVB-Strahlung, die natürlich diesen Sonnenbrand verursacht, den wir vermeiden wollen. Als Beispiel. Wenn wir uns jetzt diese schöne Skala angucken, ich glaube, jeder hat so eine Übersichtsskala schon mal gesehen, von dem extrem hellen Typ, das heißt, dann, wenn man eine sehr helle Haut hat und vielleicht auch rote Haare, das ist so der Klassiker, der eine, sagen wir es mal, genetisch schlechteste Voraussetzung hat, bis hin zu einem relativ dunklen Typ, den eher, nennen wir es mal, mediterranen Typ, der einen sehr dunkleren Ton hat, ist es halt ein riesengroßer Unterschied, wie viel meine Haut hier erstmal verträgt. Und nehmen wir jetzt mal an, du wärst eine Person, die 10 Minuten in der Sonne aushalten würde, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Wenn du jetzt den Lichtschutzfaktor 30 auftragen würdest, würdest du die Zeit theoretisch auf das 30-fache verlängern. Aber erstmal nur, ganz wichtig zu verstehen, theoretisch. Heißt, aus 10 Minuten mal 30 würden ja 300 Minuten theoretischer Schutz. Das wären ja schon 5 Stunden, das wäre natürlich der Knaller. Das heißt, ich creme mich morgens einmal ein, knall mich 5 Stunden in die Sonne am Strand und es könnte mir nichts passieren. Das ist aber leider einfach nicht so, weil das ist ein reiner Laborwert unter idealen Bedingungen. Und in der Realität sieht das nie so aus. Das ist wie bei euren Autos, wenn immer gesagt wird, was der Verbrauch ist. Jeder Autoverkäufer sagt immer einen super tollen Wert, in echt ist es aber nie so. Und dasselbe ist eigentlich auch bei Sonnencreme. Denn immer wird in der Realität die Sonnencreme zu dünn aufgetragen meistens. Dann schwitzt man, dann wird sie abgerieben oder durch Wasser entfernt. Und der deutliche Unterschied ist wirklich meistens 60-70% weniger als das, was man vorher vermeintlich auf der Packung gestehen hat. Denn eigentlich wirklich nur 20% der Menschen tragen die wirklich empfohlene Menge auf. Und deshalb ist das meistens viel zu wenig. Was ich ungefähr machen würde, dass ihr eine Idee habt. Also ich sag mal so, der Alltag in Deutschland, wenn wir einen UV-Index haben von 1, 2 oder 3, ganz ehrlich, ich bin da auch, ja, ganz offen, wenn ich morgens erstmal vor die Tür gehe, ich benutze morgens als erstes gar keinen Sonnenschutz. Wenn ich meine ersten 10 Minuten Sonnenexposition habe, benutze ich gar nichts. Dann, wenn ich mich fertig gemacht habe, geduscht habe und Co., nehme ich meistens so einen Mini-Lichtschutzfaktor von 20, reicht für mich persönlich komplett aus. Andere nehmen da schon 30, das reicht aber. Haben wir jetzt so Frühling oder Sommer, würde ich höher gehen, so in Richtung Lichtschutzfaktor 30, ist eine ganz gute Idee, gerade wenn man längere Zeit draußen ist, Sport aktiv ist, Spaziergänge, Gartenarbeit, was auch immer. Fahrt ihr in Richtung Mittelmeer, Berge, Seen, was auch immer, UV-Index geht da oft hoch in Richtung 7 oder mehr, würde ich sagen Lichtschutzfaktor 50. Seid ihr noch höher unterwegs, ab 9, 10 und so weiter, würde ich sagen, hey, 50 plus und direkte Sonneneinstrahlung möglichst komplett vermeiden. Das wäre so eine grobe Tabelle. Damit würde ich konform gehen, dass ihr auch wirklich auf der sicheren Seite seid.
Und was man ja auch nicht unterschätzen darf, man wird ja auch braun oder man nimmt ja eine schöne frische Sommerfarbe an, wenn man sich im Schatten aufhält oder so ein bisschen im Halbschatten. Also das mache ich zum Beispiel. Ich lege mich eigentlich kaum noch in die pralle Sonne, es sei denn, ich komme gerade aus dem Pool und will mal kurz ein bisschen trocknen. Und eben morgens diese 10 bis 15 Minuten ohne Schutz finde ich auch ganz wichtig. Denn, und da sind wir beim Vitamin D, wird ja durch die Sonne in unserem Körper gebildet. Und das geht ja nun mal am besten, wenn wir uns gerade im Sommer vielleicht nur mit einer Badebuchse oder leichter Bekleidung einfach mal einer gewissen Zeit der Sonne aussetzen. Jetzt sagen aber natürlich viele Sonnenanbeter, ja, genau deshalb will ich ja gar nicht so einen fetten Sonnenschutz, weil dann kann mein Körper ja gar kein Vitamin D mehr bilden. Schließt da das eine das andere aus oder wie finde ich da die goldene Mitte?
Das ist der heilige Gral. Wie bekomme ich genügend Vitamin D und trotzdem habe ich einen super Sonnenschutz? Wichtig dabei erstmal zu verstehen, wie entsteht Vitamin D überhaupt? Also diese UVB-Strahlen treffen ja auf die Haut. Die wandeln dann so eine Vorstufe des Cholesterins im Körper in der Haut in Vitamin D um und anschließend wird dann dieses Vitamin D in der Leber und Niere in diese aktive Form umgewandelt und so habe ich das quasi im Körper automatisch produziert. Das heißt, UVB-Strahlung muss ja erstmal die Haut erreichen. Wie machst du denn das, Thorsten? Ich habe ja gerade eben erwähnt, wie mein Tag so startet. Was ist denn für dich die Herangehensweise? Gehst du ohne Sonnenschutz raus oder nur mit? Oder was ist so deine Herangehensweise?
Also jetzt, wo es so schön ist und morgens schon sonnig ist, dann trinke ich meistens mal ein oder zwei Tassen Kaffee wirklich ohne Sonnenschutz. Da setze ich mich hier zu uns in den Garten und bin dann mal so 10, 15 Minuten mit dem Gesicht und mit den Armen, weil ich mein T-Shirt anhabe und kurze Hose in der Sonne. Da schmiere ich gar nichts drauf. Wenn ich aber weiß, dass ich jetzt mal eine Runde spazieren gehe oder längere Zeit im Garten bin, dann nehme ich auf jeden Fall einen Sonnenschutz und im Sommer eigentlich immer 30, Lichtschutzfaktor 30 fürs Gesicht. Ist eine Creme, die zieht auch schnell ein, die stört nicht, das ist so ein bisschen Routine geworden, weil ich schon weiß, dass ich im Gesicht auch schnell empfindlich reagiere, obwohl ich eine gute sommerfrische Bräune habe, aber ich habe halt eine sehr empfindliche Haut. Und die Unterarme, die creme ich mir auch immer ein.
Ja, das klingt ja schon mal sehr gut, also hast du quasi einen ähnlichen Mix, wie es bei mir der Fall ist, also morgens mal so eine Runde, komplette Sonnenexposition und dann später über den Lichtschutzfaktor zu arbeiten. So ist halt für mich gut. Ich darf jetzt aber nicht für alle sprechen, weil wenn jemand eine super empfindliche Haut hat, logisch, heißt das nicht, dass sie die richtige Herangehensweise wäre, weil das ist erstmal nur pauschal. Ich habe einen relativ dunklen Teint, also ich werde nie in irgendeiner Art und Weise rot, ich bekomme nie einen Sonnenbrand, also ich habe da einfach nur Glück gehabt von der Genetik her. Was dabei aber wichtig ist, jetzt ja zu klären, kann Sonnencreme die Vitamin-D-Produktion theoretisch reduzieren oder extrem deutlich reduzieren? Erstmal in der reinen Theorie logisch. Das heißt, wenn ich eine Sonnencreme habe, in der richtigen Menge, die ich flächendeckend auftrage, regelmäßig mit einem hohen Lichtschutzfaktor, dann reduziere ich natürlich die UVB-Strahlung, die die Haut erreicht. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Lichtschutzfaktor von 30 unter Laborbedingungen, ne, ganz wichtig im Labor, ca. 97% der UVB-Strahlung abhält, dann würde das theoretisch natürlich auch die Vitamin-D-Produktion extrem mindern. Aber die Realität sieht komplett anders aus. Denn der Körper bekommt immer noch selbst unter dem Lichtschutzfaktor genügend die Chance, Vitamin D zu produzieren, weil die meisten Leute nehmen eh zu wenig Sonnencreme, benutzen nicht so viel Sonnencreme auf allen Körperstellen, wie sie es machen sollten, cremen nicht regelmäßig nach und deshalb funktioniert es trotzdem relativ gut. Aber man sollte natürlich darauf achten, was ist mit den Menschen, die sehr wenig Zeit draußen verbringen, die vielleicht auch gerade ein sehr heller Hauttyp sind, die das die ganze Zeit nutzen müssen, oder ältere Menschen, da die Haut weniger effizient Vitamin D bildet, Menschen mit einer sehr dunklen Hautfarbe, die vielleicht auch in sonnenarmen Regionen leben. Also man muss da schon mehrere Dinge beachten. Ich selber für meinen Teil, das ist aber nur mein Tipp an alle Menschen da draußen, 87% aller Deutschen haben einen Vitamin-D-Mangel. Und ich supplementiere Vitamin D gerade in der kalten Jahreszeit. Man weiß, und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, den haben wir auch schon mal in einer unserer Reportagen gehabt, dass man wirklich nur von O bis O Vitamin D in der Haut bilden kann. Also von Ostern bis Oktober. In der anderen Zeit, ihr könnt euch im Januar komplett nackt in die Sonne legen, es wird nicht funktionieren. Dort kann ich vom Einstrahlungswinkel her keine Sonne in Deutschland irgendwie so in meinen Körper reinkriegen, dass die UVB-Strahlung für genügend Vitamin-D-Produktion sorgt. Das heißt, ich mache das so, dass ich in Wintermonaten Vitamin-D immer supplementiere, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Ich messe meinen Spiegel ab und zu mal, um zu gucken, wo ich liege. Aber ganz ehrlich, es würde nicht funktionieren. Und ich finde, Vitamin-D ist eines most underrated, wirklich Geschichten als Supplement, die man unbedingt braucht im Körper.
Ich glaube, ganz vielen Hörerinnen und Hörern geht's wie mir, wenn dann so die ersten schönen Tage kommen, wo man überhaupt mit dem Gedanken spielt, oh, jetzt könnte ich mich mal so ein bisschen eincremen, ich gehe jetzt gleich mal raus und ist es Sonne, dann schütze ich mich. Dann kommt so der Moment, dann kram ich hier bei uns im Badezimmerschrank die Sonnencreme vom letzten Urlaub raus, creme ich ein. Habe ich auch letztens so getan und irgendwie abends fällt mir wieder so eine Tube in die Hand und dann sehe ich, ups, die ist abgelaufen und zwar seit 6 Monaten. Ich habe mir das Zeug aber drauf geschmiert. Ich glaube, das war jetzt kein Todesurteil in dem Fall, aber auch das wird ja heftigst diskutiert, dass gerade Sonnencreme, die abgelaufen ist, extrem gesundheitsschädlich sein soll.
Ja, die muss nicht automatisch schlecht sein oder gefährlich sein. Man sollte sich aber nicht mehr darauf verlassen, dass der angegebene Lichtschutzfaktor noch vollständig gewährleistet ist. Das ist nämlich ganz wichtig. Also wie bei Lebensmitteln auch, wenn es einen Tag abgelaufen ist, heißt ja nicht, der Joghurt ist automatisch schlecht, sondern der schmeckt vielleicht nicht mehr so gut. Und bei Lebensmitteln ist es auch so, wenn das sensorisch nicht mehr die Eigenschaften hat, die es haben sollte, heißt nicht, dass das Produkt automatisch schlecht ist. Denn wofür ist dieses Datum überhaupt da, was der Hersteller draufdruckt? Das ist dafür da, dass die Stabilität der UV-Filter, die da drin sind, die Konsistenz, die mikrobiologische Sicherheit, dass all diese Sachen noch gewährleistet sind. Und mit der Zeit können zum Beispiel diese UV-Filter, die wir vorhin besprochen haben, eventuell nicht mehr so zuverlässig arbeiten. Auch wenn die Creme dann noch ganz normal riecht oder ganz normal aussieht, aber diese Dinge können sich halt verändern. Oder der Konservierungsbereich kann abnehmen. Also das sind einfach so ein paar Voraussetzungen, die man einfach wissen muss. Was bedeutet das jetzt für die Tuben, die du da im Schrank gefunden hast, die jetzt ein paar Monate abgelaufen sind? Wenn die Dinger ungeöffnet waren, wenn die hoffentlich auch halbwegs kühl und dunkel gelagert wurden, dann ist das wahrscheinlich, dass sie noch einen gewissen, relativ guten Schutz haben. Wenn du jetzt aber vorhast, Thorsten, jetzt bald in den Mittelmeerurlaub zu starten, dann würde ich sagen, okay, dafür benutze ich die jetzt nicht unbedingt. Aber für den Alltag in Deutschland, ganz ehrlich, würde ich sie noch benutzen. Für den Urlaub in Griechenland, Mallorca, Türkei, da vielleicht nicht unbedingt. Was ich aber machen würde, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ihr die lagert, bitte nicht irgendwo in der Hitze lagern oder immer in so einer Strandtasche, die ihr jetzt schon 10-mal mit an den Strand genommen habt, mit hin und zurück. Deshalb, was ich mache, klingt vielleicht erstmal komisch, ich packe Sonnencreme in den Kühlschrank. Ich finde das nämlich super cool, ist so mein kleiner Lifehack, vielleicht hilft es einigen von euch. Wenn es jetzt eh ein heißer Tag ist und ich würde jetzt an den Strand fahren, ich packe die bei mir zu Hause in den Kühlschrank, dann ist die automatisch kalt. Ich schmiere mich damit ein, das fühlt sich gut an, weil dann ist die schön kalt und ich packe sie wieder zurück in den Kühlschrank. Die geht dadurch nicht kaputt, egal welchen UV-Filter ihr benutzt. Keiner ist irgendwie da bezüglich irgendeiner Form von Kälte labil. Deshalb, ich finde das gut. Könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr das vielleicht machen wollt. Ich finde es eine schöne Idee. Aber ansonsten Hauptsache kühl und dunkel lagern. Und wenn es ungeöffnet war, könnt ihr es gerne noch benutzen. Ansonsten nur für unsere Breitengrade vielleicht.
Beim Thema Kühlschrank und Sonnencreme in den Kühlschrank fällt mir ein Satz ein, Alex, den du mal gesagt hast. Du hast mal zum Thema Sonnenschutz gesagt, Thorsten, ich schmier mir nur das auf die Haut, was ich auch essen würde.
Ja,
Was steckt dahinter?
Also es gibt natürlich auch solche gewisse Arten von Ölen. Ne, sowas gibt es jetzt auch für die super naturorientierten. Das heißt, es gibt so gewisse Varianten von Ölen, die haben aber nur so einen super kleinen Lichtschutzfaktor. Also die haben so einen von 3 oder 4, also damit kommen wir natürlich nicht weit. Ist aber schön. Also wer auf was komplett Natürliches greifen will, es gibt auch so Sonnenöle, vollkommen okay. Aber Zink als Beispiel würde ich auch essen. Ist jetzt die Zinksalbe ein bisschen eklig im Mund? Ja. Aber Zink als Supplement würde ich eh nehmen. Also zum Beispiel wäre das sowas, so eine Zinkoxidsalbe, finde ich super, habe ich selber auch. Ich habe so eine, die echt ganz gut zum Auftragen ist. Ich brauche zum Glück, wie gesagt, nicht so einen super hohen Lichtschutzfaktor. Also ich nehme meistens nur 30. Dem komme ich gut zu Rande. Und da ich Zink eh in der Nahrung habe, habe ich auch kein Problem damit, wenn es in meiner Creme drin ist.
Na, ist doch schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Lifehack. Ja, die besten Tipps, wie ihr gut durch den Sommer, durch heiße Tage kommt und das auch mit einer wirklich gut geschützten Haut, das fassen wir jetzt für euch nochmal zusammen.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, bitte nicht mehr auf die Temperatur schauen, nur noch auf den UV-Index. Denn viele Menschen verbinden einfach Sonnengefahr automatisch mit Hitze, ist aber wirklich absolut unlogisch. Entscheidend für die Hautschäden ist die UV-Strahlung. Deshalb achtet bitte ab jetzt immer auf den UV-Index. Tipp Nummer 2, Sonnencreme richtig auswählen. Die einfachste Orientierung. Achtet auf einen Breitbandschutz, das heißt, der gegen UVA und UVB schützt. Deshalb immer darauf achten, da ist so ein kleines UVA-Symbol drauf, ist so ein kleiner Kreis mit so einem UVA drin. Darauf bitte unbedingt schauen, ausreichend Lichtschutzfaktor, eine gute Hautverträglichkeit, dann seid ihr garantiert auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 3, genug Sonnencreme benutzen. Es gibt so eine schöne Laborprüfung, die sagt, 2 Milligramm Sonnencreme pro Zentimeter Haut. Ist jetzt ein bisschen reine Theorie, aber man braucht schon so wirklich, um sich ein bisschen besser vorzustellen, 30 bis 40 Milliliter für den gesamten Körper eines Erwachsenen. Das heißt, wenn in so einer Tube 300 Milliliter drin sind, reicht das eigentlich nur für so 10, 12 Mal das Eincremen. Deshalb wirklich darauf achten, dass ich ausreichend davon nehme, um den Sonnenschutz auch wirklich zu garantieren. Tipp Nummer 4. Sonnencreme ist natürlich nur ein Baustein. Bedeutet, es gibt genügend effektive Schutzmaßnahmen, heißt direkte Mittagssonne vermeiden, in den Schatten gehen, dort werde ich auch braun, wie Thorsten euch das schon gerade mit an die Hand gegeben hat, luftige, aber trotzdem dichte, gewebte Kleidung tragen, einen Hut, eine Sonnenbrille benutzen und Sonnencreme ist quasi eine Ergänzung. Und deshalb darauf achten, es gibt nicht nur Sonnencreme, sondern auch den klassischen Alltagsschutz, der vollkommen viel bringt. Und Tipp Nummer 5, Vitamin D und Sonnenschutz richtig einordnen. Was mir super wichtig ist. Ich finde es toll, wenn ihr Vitamin D bildet. Macht's gerne so wie ich morgens die erste Sonnenexposition ohne Sonnenschutz, danach dann gerne mit. Aber im Winter haben fast alle Deutschen einen Vitamin D-Mangel. Deshalb würde ich das immer unbedingt mal checken lassen und im Winter unbedingt Vitamin D supplementieren. Man kann das fast gar nicht überdosieren im Winter, weil wir das in deutschen Breitengraden gar nicht hinkriegen. Natürlich ist auch das mit Vorsicht zu genießen, aber lieber ein bisschen zu viel Vitamin D als zu wenig. Euer Körper wird es euch danken.
Ja, mit diesen Tipps kann der Sommer doch kommen oder vielleicht sogar der Urlaub. Die Urlaubssaison steht vor der Tür. Und wenn ihr diese Tipps beherzigt von Alex, dann kann ja fast gar nichts mehr schiefgehen. Und wir können uns doch freuen, wieder am Strand oder am Pool oder einfach nur im Garten oder auf Balkonien zu liegen und die Sonne zu genießen. Als allererstes, glaube ich, Alex, packe ich jetzt erstmal meine Tuben und packe meinen Kühlschrank voll.
Sehr gut, genau das wollte ich hören. Super Vorbereitung.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.